Ja, ich würde gern fortsetzen vom letzten Mal. Wir hatten das Thema Glaube im Widerspruch. Und das ist natürlich widersprüchlich, also doppeldeutig zu verstehen. Einmal, dass der Glaube sich in Widerspruch setzt zu dem, was ist oder was so vor Augen ist und sagt, ich lege Widerspruch ein, es gibt noch was anderes. Und ich rechne mit was anderem als mit dem, was ich sehe. Und das andere ist, dass der Glaube eine ziemlich widersprüchliche Sache in sich ist. Also gar nicht so eindeutig immer. Und ich hatte dort am Anfang ja mal verschiedene Thesen zum Glauben zum Besten gegeben, wo ich gebeten hatte, mal aufzustehen, wo man zustimmt. Das waren eigentlich widersprüchliche Thesen, die entgegengesetzt waren. Und trotzdem sind wir zum Teil als selbe Person aufgestanden. Und damit ist uns bewusst geworden, denke ich, wie vielschichtig dieses Thema ist und dass es gar nicht so eindeutig, einlinig immer ist. Und genau das ist das Thema der Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Größer geht der Widerspruch eigentlich gar nicht. Entweder glaube ich oder ich glaube nicht. Und doch gehört das hier irgendwie zusammen. Und wahrscheinlich wird man mit dem Thema nie fertig. Also ich denke es fast nicht. Da bleiben gewisse Widersprüchlichkeiten. Und trotzdem würde ich die gerne ein bisschen noch vertiefen und manches versuchen, da auf Licht reinzubringen von dem, was die Bibel uns zeigt. Wir sind bei Markus 9 und haben die Geschichte schon mal betrachtet, ab Vers 14. Vielleicht machen wir es doch so, ich lese sie nochmal jetzt, wie sie bei mir hier steht. Ihr guckt mit rein. Und dann würde ich gerne die Sache nochmal unter verschiedenen Blickwinkeln sehen. Und sie, das ist Jesus, und das waren drei seiner Jünger, mit denen er auf dem Berg der Verklärung war. Das war so der Höhepunkt fast seines irdischen Lebens, dass er dort schon mal wie in den Himmel aufgenommen wurde oder der Himmel zu ihm kam und alles war im himmlischen Licht und Elia, Mose waren da. Die Jünger haben es gar nicht ausgehalten, die sind weggeklappt und wussten gar nicht, was sie dazu sagen sollen. Und von diesem Höhepunkt geht es jetzt runter, buchstäblich in die Niederungen. Und sie kamen zu den Jüngern, also zum Rest der Jünger, und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Glatte Gegenteil vom Himmel. Und sobald die Menge ihn sah, Markus 9, ab Vers 14, jetzt 15, sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten, und sie konnten es nicht. Er, Jesus, antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, du ungläubige Generation, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, und dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich uns und hilf uns. Jesus sprach zu ihm, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts austreiben als durch Beten und andere Handschriften ergänzen und Fasten. Man könnte diese Geschichte ja aus ganz verschiedenen Blickwinkeln mal sehen. Also wie hat der Vater das erlebt? Der hat schon viel durch mit seinem Sohn. Und da hat er noch eine Hoffnung. Er wendet sich an Jesus, beziehungsweise an die Jünger, weil Jesus nicht da war, und wird bitter enttäuscht. Die Angst und die Verzweiflung um sein Kind bleibt. Und dann kommt Jesus und da bricht eine Diskussion vom Zaun. Also statt ihm einzugreifen, fängt er an zu diskutieren. Und diesem Vater wird die ganze Hilflosigkeit noch bewusster oder diese ausweglose Lage. Er schreit. Ein Schrei der Verzweiflung, sein ganzes Sein ist vielleicht bloß nur ein Schrei. Und dann der Schock, dass sein Sohn wie tot auf dem Boden liegt. Was war denn das jetzt? Das so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und dann, ob er dankbar war oder froh oder erstaunt, steht gar nicht mehr da. Oder man kann sich das mal vorstellen aus der Perspektive des Jungen. Also wie hat der das erlebt? In ständiger Angst leben, dass es ihn erwischt. Also dass diese Ohnmacht oder was auch immer über ihn kommt, unberechenbar, diese Todes-, diese Existenzangst, ist einer fremden Macht hilflos ausgeliefert, die er nicht kontrollieren kann, die mit ihm ihre Spielchen treibt. Er kann kein normales Leben führen wie die anderen. Er ist anders als die anderen. Er weiß, wie brutal Kinder sein können, ahnt vielleicht, was der erlitten hat. Vielleicht hat er sich verflucht gefühlt. Vielleicht war es ja auch. Oder war ständig ausgelacht, gemieden. Vielleicht haben ihn die Eltern auch abgeschirmt von den anderen, dass die anderen das gar nicht so sehen. Hat man oft bis heute manchmal bei Behinderten oder Kranken, dass die Eltern so ein Schutzwall drum bilden, dass es überhaupt nicht rauskommt, dass gar keiner was weiß. Und dann wieder mal so ein Versuch der Heilung, das war bestimmt nicht der erste. Und wieder die Enttäuschung. Nützt nichts. Jetzt streiten die sich auch noch wegen dem und seinen Beschwerden. Die Pharisäer, die Jünger und alle. Und danke auch. Hab so schon genug Probleme. Und dann kommt dieser Jesus. Der scheint was Unheimliches zu haben. Das macht Angst. Also ich weiß, dass das Menschen, die mit Dämonen zu tun haben, wenn die sich mal durchringen, in die Seelsorge zu kommen, was die für Angst von der Weg durchmachen.
Die kehren manchmal noch vor der Haustür um, weil sie so eine Angst kommt. Sind nicht sie, sondern diese Macht in ihnen hat natürlich jetzt Angst. Jetzt geht es um den Kragen und das fühlt diese Person natürlich. Und wenn da Jesus kommt vom Berg, vielleicht leuchtet sein Gesicht noch, vielleicht auch nicht, aber er kommt aus dieser Gegenwart Gottes und dann stößt das auf diese finstere Macht in dem Jungen. Das war für den Jungen kaum auszuhalten. Und dieser Jesus scheint nicht besonders freundlich zu sein. Wie gesagt, er staucht erstmal seine Jünger zusammen. Ungläubige Generation, wie lange soll ich euch ertragen und so? Und jetzt wird er noch zu diesem unfreundlichen, unheimlichen Mann hingebracht. Der Vater bringt ihn zu ihm. Vielleicht zerren ihn manche an beiden Händen hin, bringt ihn zu mir. Und dann packt es ihn wieder. Er kriegt wieder seinen Anfall und kriegt dann eigentlich nahezu nichts mehr mit, was läuft. Die Leute umringen ihn noch, es gibt irgendwelche Geräte, auch das noch, gucken alle schön zu, ne, prima. Ich erlebe das manchmal in der Seelsorge, wenn ich mit bestimmten Dingen anfange zu beten oder finster das im Spiel ist, sind die wie im Nebel, die Leute wie im Verstand weg, kriegen gar nichts mehr mit und fragen mich hinterher, was ist denn gelaufen? Ja, das ist dann, übernimmt was anderes die Kontrolle, was dann weicht und dann ist wieder klar, aber jetzt schimpft Jesus auch noch, fahr aus von ihm. Wem gilt das? Gilt das mir, dem Jungen? Oder was ist jetzt hier? Es ist für ihn unerträglich, er gleitet ab in Ohnmacht. Und das war's erstmal. Plötzlich kommt er wieder und das, ich stelle mir das so vor, dass ihn eine Kraft durchströmt, dass aus dieser Hand, die ihn anfasst, wo Jesus ihm diese Hand gibt, dass dort eine Wärme und wie so ein Strom reinkommt, der ihn aufrichtet, aufspringen lässt. Überlegt erstmal, wo er ist, weil es auf einmal schaut ihn jemand so liebevoll an und diese Person ist überhaupt nicht mehr unheimlich, sondern auf einmal ganz vertrauenserweckend, ganz, ganz lichtvoll. So eine Liebe hat er noch nie gesehen, diese Augen. Diese Kraft, die ihn dort anschaut, hat er noch nie erlebt. Auf einmal fühlt sich alles ganz anders an. Es ist wie ein Friede da. Er weiß gar nicht, ob er träumt oder ob er im Himmel ist oder was ist, bis er dann irgendwann realisiert, ich bin geheilt und ich kann ein neues Leben führen. Aber was hat dieser Junge durchgemacht? Und was spielt da der Glaube seiner und der des Vaters und der Jünger und der Glaube von Jesus für eine Rolle dabei? Also es geht ja nicht nur um irgendwelche Spielchen, dass wir unsere Hobbys pflegen. Es geht ja darum, was unser Glaube bewirkt oder auch nicht. Die übrigen Jünger, die nicht mit auf dem Berg waren, erstmal haben die versucht, was sie können und merken, wir können nichts. Ob sie froh waren, als Jesus vom Berg kam, oder war es ihnen peinlich, wir haben versagt. Jedenfalls sind sie unter Druck. Sie streiten die Schriftgelehrten, geben ihnen Tipps, die haben auch Dämonen ausgetrieben. Die wussten die Gebete und die Formeln und manchmal hat es geklappt und manchmal nicht. Vielleicht haben die diskutiert, so müsst ihr beten und so und wieso kriegt ihr das nicht hin und so. Ja. Schön. Wie hilflos, wie entmutigt müssen die sich gefühlt haben. Und dann werden sie noch von Jesus öffentlich getadelt. Na, schönen Dank noch. Wir haben schon gemerkt, dass wir es nicht können. Und dann erleben sie mit, wie Jesus den Jungen heilt, eigentlich ganz leicht. Ein Satz, mal anfassen und hochhelfen. Eigentlich nichts. Sie verstehen nicht. Sie sind verwirrt, sie sind traurig. Ob sie die Antwort von Jesus verstanden haben? Aus der Perspektive der Zuschauermenge, was haben die erlebt? Die haben erstmal gelebt, da ist ein Auflauf, da streiten sich welche. Und das ist interessant, dann gehen wir mal hin.
Sie reagieren emotional. Jetzt kommt Jesus runter mit den drei Typen. Die sind entsetzt und erschrocken. Sie wissen gar nicht, was jetzt losgeht, aber irgendwas Sensationelles wird jetzt wahrscheinlich abgehen. Sie laufen zu Jesus, begrüßen ihn. Jesus fragt nach dem Grund des Streites. Die Zuschauermenge erlebt, wie Jesus seine Jünger zusammenfaltet. Dann erleben sie, wie der Sohn den Anfall kriegt. Interessant, was da so abgeht, wie der sich da schön wälzt und so. Vielleicht unterhalten sie sich drüber, was das ist und was man da machen kann. Und dann dieser Schrei des Vaters. Das war nicht mehr normal. Dann sagt Jesus was, vielleicht haben sie es gar nicht verstanden. Plötzlich der Junge tot. Jetzt erleben sie auch noch, wie einer gestorben ist. Jedenfalls war das ihre Feststellung, der ist tot. Was ist dieser Jesus für ein Typ? Und dann doch, sie haben sich geirrt erlebt, ein Wunder miterlebt. Die Schriftgelehrten, vielleicht wollten sie mal diesen Jesus, diesen Sektenführer überprüfen, was der so macht und sind dahin und wollten mal gucken, was da gelehrt wird. Er ist gerade weg, können Sie wenigstens die Jünger unter die Lupe nehmen und mal auf den Zahn fühlen, was die so glauben und wie sie glauben und ob das funktioniert, was der Jesus lehrt. Es funktioniert nicht, also können Sie die Pharisäer doch besser oder die Schriftgelehrten oder was denn nun? Haben die nicht die richtigen Gebete, nicht die richtigen Formeln? Dann können Sie noch ein bisschen aufhelfen vielleicht. Ja, wer hat denn nun Macht über Dämonen? Was ist denn nun hier? Offensichtlich ist es doch nur eine Sekte, nur fromme Schwätzer, können es auch nicht besser. Schwärmen von Jesus, aber kriegen es nicht auf der Reihe. Dann kommt Rabbi Jesus selber. Wie wird das auf sie wirken? Ob sie was gelernt haben, ob sie beeindruckt waren oder hilflos weggegangen sind? Weiß nicht, ob es uns gelingt, mal uns in Jesus rein zu versetzen. Was das heißt, auf diesem Berg zu sein. Endlich mal wieder dem Vater nahe zu sein. Also wie es im Leben davor, sag ich mal, gewohnt war, mit der himmlischen Welt zu kommunizieren. Mose und Elia, Lukas verrät, die erklären ihm, was am Kreuz passiert und so. Da sind Dinge vorbesprochen worden. Aber endlich dort, wo er eigentlich zu Hause ist, mit seinen drei engsten Freunden. Wie hat er das genossen? Was war da für eine Klarheit wieder in ihn gekommen? Und kaum kommt er runter, ist schon wieder Streit und Stress. Und der arme Vater. Und die Jünger verstehen und können wie immer nichts. Das kennt er schon. Schwierige Schüler. Er erlebt, dass seine Jünger genauso ungläubig und unfähig sind wie der Rest, der da rumsteht und gafft und diskutiert. War das alles umsonst, was ich denen beigebracht habe? Wozu gebe ich mich mit denen ab, wenn die nichts raffen, wenn sie nicht mal so eine Kleinigkeit hier erledigen können? Das ist unerträglich. Er sagt, wie lange soll ich euch ertragen? Er hat es nicht mehr ausgehalten, gerade noch im Vorhimmel gewesen und jetzt im Abgrund des Unglaubens seiner eigenen Leute, auf die er, denen er Großes vorhat. Unglaube der Nächsten. Das ist manchmal schwer auszuhalten. Manchmal kennen wir Leute, mit denen wir eng verbunden sind und die nicht glauben und leiden darunter. Der Junge, klar, der hat einen Dämon, der zittert schon, der wehrt sich, der wird gleich gehen. Diese Manöver, die er da macht, das wird ihm nichts nützen. Aber wichtig ist erstmal der Vater. Nicht nur die Jünger sind ungläubig, jetzt zweifelt auch noch der Vater an mir, muss Jesus feststellen, wenn du was kannst. Die Massen kommen, Massenauflauf. Denke mal, dass Jesus das nicht besonders liebt, dass er diesen Zirkus auch nicht mag. Und er macht keinen Zirkus. Also macht er kurz einen Prozess raus mit dem Ding. Jetzt. Die Gaffer denken, der Junge ist tot. So ein Unsinn. Gibt es noch jemanden, der glaubt und versteht, was hier läuft? Oder liegen die alle bloß noch daneben? Gut, dass die Jünger wenigstens fragen. Warum konnten wir nicht? Solange wir diese Frage noch stellen, ist noch Hoffnung. Oder solange die Jünger das noch fragen, ist noch Hoffnung für sie. Dass sie sich nicht damit abfinden, dass sie es nicht können. Mögen sie es doch endlich lernen und praktizieren. Glauben. Was heißt es eigentlich? Es wird ja ganz viel Verschiedenes unter Glauben verstanden. Und auch die Bibel unterscheidet verschiedene Arten des Glaubens, so verstehe ich das. Was wäre so die unterste Stufe von Glauben oder wie wir es im Deutschen oft verwenden? Genau, so eine Ahnung, vage Ahnung, Vermutung. Ich glaube, morgen wird es wieder schön oder es wird mal kalt die Nacht oder nächste Nacht wird milder oder, ja, also dieses Nichtwissen, aber vermuten oder so ein Stück Hoffnung haben. Das ist so im Deutschen vielleicht sogar die erste Bedeutung von Glauben, so im Landläufigen. Und diese Bedeutung finden wir in der Bibel überhaupt nicht. Das hat also mit biblischem Glauben überhaupt nichts zu tun, gar nichts, rein gar nichts. Dann gibt es diesen, ich nenne es mal so den allgemeinen Glauben. Da gibt es schon was Höheres. Oder sogar, ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Das kann nicht alles von alleine hier entstanden sein. Und wenn man das alles so sieht, was hier passiert, klar, gibt's Gott. Vielleicht sogar den Gott der Bibel. Und da sind wir schon froh, wenn jemand erstmal so weit ist, wenn wir so viele Gemeinsamkeiten mit jemand haben, dass er sagt, ja, das bin ich mir einigermaßen sicher, da vertraue ich drauf, den Gott gibt's. Das gibt was Höheres und die Bibel, das hat was mit ihm zu tun und die bezeugt den, Gott gibt's. Und vielleicht auch nur einen Gott. Sind wir noch froher, wenn jemand so weit ist? Die Bibel würde sagen, diesen Glauben haben die Dämonen auch und zittern. Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass nur ein Gott ist, schön, glauben die Dämonen auch und zittern. Sind wir noch nicht bei dem Glauben, um den es hier geht. Eine dritte Stufe, wenn man das mal so nennen will, wäre der Glaube zum Heil. Und der kommt immer aus dem Hören des Wortes. Glaube kommt aus der Predigt, übersetzt Luther. Im Urtext steht eher, der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Wort Christi. Also ich höre in der Verkündigung oder ich lese in der Bibel, dass Gott da ist, dass ihm an mir liegt, dass Jesus für meine Sünde gestorben ist, dass es Vergebung gibt. Und ich vertraue darauf, dass diese Aussagen tatsächlich vertrauenswürdig sind und nehme das für mich an. Ich ergreife dieses Heil in Christus, aktiv. Es wird mir ja nicht übergestülpt, sondern es wird mir angeboten, es wird verkündigt. Und dann muss ich entscheiden, ob ich das für mich annehme. Und wenn ich das annehme, dann ist das der Glaube zum Heil. Ich vertraue Gott, ich vertraue Jesus, ich vertraue seinem Kreuz, seinem Tod am Kreuz. Und ich vertraue darauf, wenn ich vor Gott stehe, dass ich dann sagen kann, hab sicher Mist gebaut und alles, aber Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, das bringt mich durch. Das ist der Glaube zum Heil. Und ohne diesen Glauben ist niemand gerettet. Und ohne diesen Glauben kommt niemand zu Gott. Der Hebräerbrief sagt mal, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also ich nenne es mal dieser Glaube zum Heil, der aus dem Hören des Wortes kommt, nicht anders. Den kann ich mir nicht selber erarbeiten. Ich bin angewiesen, dass ich das Wort höre, dass die Bibel zu mir spricht, sonst kann dieser Glaube nicht entstehen. Ist schon ein Geschenk Gottes, wenn dieser Glaube wächst und trotzdem bin ich gefragt, dass ich dazu Ja sage, dass ich einstimme, übereinstimme mit Gott. Und jetzt haben wir schon einen Übergang zu dem nächsten, der ist vielleicht fließend, aber wir Deutschen, oder ich liebe es immer so, dass ich es gerne ein bisschen einteile und so in Punkte setze. Da finden wir die Definition in Hebräer 11, Vers 1. Das ist ein Vers, der es sehr in sich hat, der vor allem ganz schwer zu übersetzen ist und wo es die verschiedensten Übersetzungen gibt. Hebräer 11, Vers 1. Kapitel 11 ist dieses Kapitel vom Glauben, wo man studieren kann, wie Leute ihren Glauben gelebt haben, die ganzen Glaubensväter. Und Luther hat hier, ich denke, es ist bei 84 auch noch so, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich denke, was der Urtext sagt, hat am besten die Elberfelder Bibel von 1985 getroffen. Die neue hat es wieder nicht mehr. Hat das wieder geändert, warum auch immer. Dort stand, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das erste Wort ist ganz schwierig, Hypostasis, drunterstehen. Das Darunterstehende, da gibt es ganze Philosophien drüber, über Hypostasen. Ich denke, am nächsten in dem Zusammenhang kommt wirklich dieses eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Das, was ich hoffe, ist noch nicht Wirklichkeit. Und der Glaube holt es aber in mein Leben hinein, sodass es tatsächlich Wirklichkeit wird. Das unterstreicht nochmal der zweite Satz. Die Bibel denkt ja oft in diesen parallelen Aussagen. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Dieses Wort ist wirklich Überführtsein. Ich überführe einen Verbrecher, indem ich die Beweise ein nach dem anderen so offenlege, dass er nur noch sagen muss, ich bin überführt. Es gibt Dinge, die man nicht sieht, aber es geschieht etwas, dass ich vollkommen überzeugt bin, jawohl, das ist so. Ich bin überführt von dieser anderen höheren Wirklichkeit. Also eine Verwirklichung dessen, was man hofft, und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. William MacDonald schreibt in seinem Kommentar zum Neuen Testament, er hat das in einem Band, sehr kurz, aber ganz viele gute Dinge drin. Glaube lässt die Dinge, auf die wir hoffen, so real erscheinen, als ob wir sie schon hätten. Glaube lässt die Dinge, auf die wir hoffen, so real erscheinen, als ob wir sie schon hätten. Das ist genau eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ja? Außerdem bietet er den unerschütterlichen Beweis dafür, dass die unsichtbaren geistlichen Segnungen des christlichen Glaubens absolut sicher und real sind. Mit anderen Worten, er bringt die Zukunft in unsere Gegenwart. Er macht das Unsichtbare sichtbar. Ja? Überführt sein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube macht das Unsichtbare sichtbar. Glaube ist Vertrauen auf die Vertrauenswürdigkeit Gottes. Die Überzeugung, dass das, was Gott sagt, wahr ist und dass seine Verheißungen sich erfüllen werden. Glaube braucht Offenbarungen und Verheißungen Gottes als Grundlage. Also er kann nur kommen, wieder schon wenn der rettende Glaube aus dem Hören kommt, aus dem Wort Gottes, kann auch das nur kommen, dass Gottes Wort mich so anspricht, dass ich davon überzeugt bin, dass ich weiß, jawohl, das ist wahr, das wird passieren, auch wenn ich jetzt noch nichts davon sehe, Aber es ist ganz gewiss, das kommt und das ist real, das ist so. Er ist kein Sprung ins Ungewisse. Er verlangt die besten Beweise des Universums und findet sie im Wort Gottes. Er ist nicht auf Mögliches beschränkt, sondern dringt bis in den Bereich des Unmöglichen vor. Jemand hat mal gesagt, Glaube beginnt da, wo das Mögliche endet. Glaube beginnt da, wo das Mögliche endet. Wenn es möglich wäre, dann dient es ja nicht zur Verherrlichung Gottes. Dann kriegen wir das auch ohne ihn hin. Brauchen wir ihn gar nicht. Brauchen wir auch nicht glauben. Packen wir so. Dir, Herr Jesus, dir vertraue ich, glaube, was dein Wort verspricht. Scheint auch manches ganz unmöglich, du verlässt die Deinen nicht. Oder Glaube ist ein Leben im Einklang mit der Realität der erhofften Dinge. Sag das nochmal. Glaube, ein Leben in Einklang mit der Realität der erhofften Dinge. Oder Glaube ist ein Leben, als ob die erhofften Dinge real sind. Die erhofften Dinge sind real, eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Wir sind immer noch bei derselben Definition, bloß andere Umschreibungen. Und das ist eigentlich die erste Bedeutung, wenn in den ersten drei Evangelien von Glauben die Rede ist. Dann mit dieser Bedeutung. Und er ist dort die Bedingung für die Wunderhilfe durch Jesus. Das heißt, Menschen erwarten ganz zuversichtlich, ganz gewiss, ganz sicher, dass Jesus ihnen hilft. Und sie gehen davon aus, dass Jesus ihre Bitte erfüllen wird. Es ist also ein Glaube, der in einer konkreten Zeit und Situation das konkrete Eingreifen Gottes erwartet und erfährt. Wir haben so eine Begegnung, wo Jesus die Blinden fragt, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Und dann sagen die ja. Was heißt das? Ihre Situation ist, dass sie nicht sehen, aber sie sind davon überzeugt, dass sie sehen werden. Das, was sie jetzt nicht erleben, das hoffen sie, dass das Wirklichkeit wird. Und dann sagt er euch, geschehe nach eurem Glauben. Oder dem Jairus, dem die Tochter weggestorben war und die anderen sagen, ist tot, kein Zweck mehr, fürchte dich nicht, glaube nur. Du siehst, dass sie tot ist oder weißt es. Deine Hoffnung ist, dass ich sie auferwecke. Und diese Hoffnung wird real, wenn du mir vertraust. Dann wird die Wirklichkeit. Und bei anderen auch. Und interessant ist, dass Jesus sehr häufig, wenn er Kranke geheilt hat, zumindest solche Leute, die zu ihm kamen, bewusst, dass er ihnen anschließend sagt, dein Glaube hat dich geheilt oder gerettet. Er hätte ja sagen können, ich habe dich geheilt oder Gott hat dich geheilt. Wenn Jesus dieses Kompliment macht, dann spricht er eigentlich dem Glauben genau das zu, was er auch Gott zusprechen würde. Das heißt, Glaube und Gott ist fast identisch. Gott ist nichts unmöglich und hier sagt Jesus dem Glauben, denn es ist nichts unmöglich. Weil der Glaube Anteil hat an dem, was Gott tut, was Gott kann, was wir jetzt nicht sehen. Wir sehen was ganz anderes, aber der Glaube nimmt das vorne weg, was Gott kann und ergreift es und zieht es ins Leben rein. Und es gibt diese Stelle, wo er in seiner Heimat war, in Nazareth, und er sagte, er konnte dort wegen ihres Unglaubens nur wenige Wunder tun. Keine Machttaten, das heißt wahrscheinlich keine Dämonenaustreibung, keine Totenerweckung, sowas, nur ein paar Krankheiten nebenbei geheilt. Das war für ihn wahrscheinlich noch fast unter Glaubensniveau, aber das kommt also nebenbei. Das ist schon interessant, wie Jesus das vom Glauben abhängig macht. Glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden, steht in Markus 11. Ihr seht es noch nicht, aber ihr habt es im Glauben gebetet und damit, wo ihr im Glauben gebetet habt, ist es schon euch. Zumindest die Post ist schon abgegangen. Wenn es ankommt, es kann noch 3 Tage dauern. Aber es ist unterwegs. Ich bin mir sicher, es kommt. Ich habe es, ich sage es ein bisschen salopp, geordert. Ich habe die Zusage bekommen, ist abgeschickt, Amazon. Jetzt weiß ich, ich kriege es. Auch wenn es noch nicht im Haus ist. Das ist Glaube. Ich habe von Gott die Zusage bekommen, ich sehe es noch nicht, aber ich weiß, es kommt. Ich finde es spannend.
Wenn es dann um solche konkreten Dinge geht, wo jemand in Not ist oder wo eine Situation ausweglos ist, und wir ahnen vielleicht, was dann Glaube ausmachen kann. Und die letzte Stufe wäre, dass Paulus Glauben unter den Charismen aufzählt, unter den Geistesgaben. Und Charismen sind ja etwas, wo nicht jeder alles hat, jedenfalls nicht immer, was unterschiedlich verteilt ist. Da geht es also ganz bestimmt nicht um den rettenden Glauben. Den hat ja jeder, sonst wäre er gar nicht dabei. Ja? Also um den geht es da nicht. Sondern es gibt dieses Charisma des Glaubens. Das ist ein Glaube, der Georg Müller hatte den, also Waisenhausvater von Bristol. Ne? Der hat kein Geld und nichts gehabt und hat ein Waisenhaus nach dem anderen gebaut und hat dort die Kinder versorgt. Und es kam vor, dass die nichts zu essen hatten. Die saßen vor den Tischen, die Teller waren leer und das Besteck war drauf und er betet: Danke, Herr, dass du uns auch heute zu essen gibst. Das ist Glaube. Und dann geht die Tür auf und kommt zum Bauer und sagt: Ich war ganz unruhig, denke ich, soll ihn das bringen. Sagt: Ja, ich habe gerade gebetet, dass es kommt, danke. Das kann man nicht machen. Das ist ein Geschenk, wenn man so glauben kann. Und ja, also es ist. Und wer dieses Charisma des Glaubens hat, dem ist nahezu alles möglich. Es gibt Leute, ich habe einen Lebenslauf von Smith Wigglesworth gelesen, das ist ein Klempner gewesen in England. Der hat nur die Bibel gelesen, nichts weiter. Smith Wigglesworth heißt er, ist war ein Klempner. Der hatte dieses Charisma des Glaubens. Für den spielte das keine Rolle, wie krank oder tot jemand war. Der ist hin und hat die geheilt und hat Tote erweckt. Der hat die Toten an die Wand gestellt und gebetet, bis die wieder laufen konnten. Das war unwahrscheinlich. Man kann es fast nicht glauben. Das kann man auch nicht nachmachen. Das funktioniert nicht. Es gibt Leute, auch heute weniger, die so ein Charisma haben. Und manchmal erleben wir es vielleicht, dass wir für eine bestimmte Sache Glauben haben plötzlich. Bei anderen nicht, aber eine bestimmte Sache. Also ein bestimmter Mensch, den wir sehen, wo wir den Glauben haben, der wird noch Christ. Weiß ich. Oder da wird Gott handeln. Oder wir hatten mal eine Evangelisation, wir hatten viele, die sagten, es kommt gar niemand, sondern doch, da kommen so und so viele. Weiß ich. Das ist nicht gemacht, das ist nicht eingeredet, das ist einfach da. Das ist so ein Glaubensgeschenk, das sollte man auch festhalten, das wird dann auch so. Also wenn dieser Glaube da ist, dann wird das tatsächlich Wirklichkeit, was dort von Gott her ins Herz gefallen ist. Ja? Das ist kein eigenes Werk. Ich kann das nicht produzieren. Das ist heute manchmal so die Gefahr bei gewissen Glaubensbewegungen, dass man versucht, das zu machen, dass man so lange sich das einredet oder bekennt, bis man... Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Sondern es fällt ins Herz und kommt aber aus dem Hören auf Gott, dass ich einfach sein Wort auf mich wirken lasse. Und wo jemand glaubt und glauben kann, ist immer schon Gott am Werk. Und manche sagen, wo Jesus diesen Glauben entdeckt hat bei den Leuten, die so mit Erwartung zu ihm kamen, da wusste er deshalb, dass Gott mit denen schon im Geschäft ist, dass Gott schon seine Hand auf die gelegt hat. Und dann hat er mit Gott dort kooperiert und hat eben den Rest noch gemacht und sich geheilt. Aber da war Gott immer schon am Werk, wo dieser Glaube da war. Und das ist so eine gewisse Dialektik, dass Glaube einerseits eine Gabe ist und andererseits eine Aufgabe. Es gibt auch diese Aufforderung von Jesus, glaubt an Gott. Und andererseits ist es ein Geschenk. Und das Wort, man diese Spannung wird man wahrscheinlich nicht ganz auflösen können. Jesus fragt nach dem Glauben, er fordert auch dazu auf. Markus 11, 22, habt Glauben an Gott, ganz wörtlich, habt Glauben Gottes. Ja, das ist ja noch verrückter. Denn Gott weiß, wenn er was sagt, dass das wird. Ja, ohne Zweifel. Habt Glauben Gottes, wenn man das so versteht, weiß ich, das, was ich glaube, wird werden. Der Moody unterschied drei Arten von Glauben. Der kämpfende Glaube, das ist der, entspricht dem Mann, der am tiefen Wasser ist und der verzweifelt sucht zu schwimmen. Der anhängende Glaube, Dem entspricht der Mann im tiefen Wasser, der jetzt am Boot schon sich festgekrallt hat und weiß, jetzt, ich komme da durch. Und der ruhende Glaube, das wäre der Mann, der sicher im Boot sitzt und in der Lage ist, die Hand auszustrecken und den anderen beim Einsteigen zu helfen. Und der sich da überhaupt nicht erschüttern lässt. Und diese drei Arten von Glauben, die wechseln in uns auch immer mal kräftig ab. Also solange es schön, alles schön glatt läuft auf dem See, wir bequem im Boot sitzen, haben wir natürlich diesen ruhenden Glauben. Wenn der Sturm kommt, die Wellen hochgehen, ist es meistens dann anders. Ja, dann haben wir Angst oder kriegen Panik oder je nachdem. Ne, dieser kämpfende Glaube, ich versuche verzweifelt da noch Land zu sehen, wie der Vater auch. Ich muss gegen alle Widerstände an das Wunderbare glauben. Und der ruhende Glaube, der kann inmitten in den Stürmen wie Jesus schlafen und dann sagen, komm sehr ruhig und der Wind legt sich und das war's dann. Ja, das ist dieser ruhende Glaube. Und dort her, gucken wir jetzt nochmal auf diesen komischen Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Natürlich soll nicht dem Unglauben geholfen werden, das ist grammatisch jetzt anders gemeint, sondern dem Mann, der mit seinem Unglauben zu kämpfen hat. Hilf mir meinem Unglauben, mir Ungläubigen. Glauben heißt also in der Bibel nie vermuten oder ahnen, sondern trauen, vertrauen, sich auf etwas verlassen, auf etwas bauen, Vertrauen schenken, jemand etwas zutrauen, erwarten, festglauben, etwas überzeugt sein, Glauben schenken. Hilf meinem Unglauben. Unglaube ist das Gegenteil, also Untreue, Abweisung, Nichtannehmen der Heilsbotschaft, Verweigerung von Vertrauen, Mangel an Vertrauenswürdigkeit. Und dieses Hilf meinem Unglauben, dieses Hilf ist ein sehr starkes Wort im Urtext. Helfen, zu Hilfe eilen, zur Beschützung oder Verteidigung kommen, beistehen, eigentlich auf ein Hilfegeschrei hin herbeieilen. Ich schreie um Hilfe, Jesus, komm. Auffällig ist im Urtext diese Wortstellung meinem Unglauben. Das meinem ist vorangestellt, damit sehr betont. Es ist wirklich mein persönlicher Unglaube, nicht der anderen. Die ist auch kritisiert, um die geht es jetzt mal gar nicht. Es geht um meinen Unglauben. Und dieser Unglaube hat auch, nochmal, weil er am Ende steht, eine besondere Betonung. Und diesen Satz schreit der Vater. Kratzo, im Griechischen kommt unser Wort krächzen her. Bedeutet schreien, rufen, ausrufen, in Überraschung, Schreck oder Freude laut von sich geben, brüllen. Kann auch das unverständliche Brüllen bei Wahnsinnigen oder Epileptikern bezeichnen. Oder ein Brüllen von Dämonen. Von daher war der Vater in seinem Hilfeschrei gar nicht so weit von seinem Sohn entfernt. Die waren sich sehr nahe. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist einer der denkwürdigsten Sätze überhaupt im Neuen Testament. In sich widersprüchlich, bis zum geht nicht mehr, trotzdem auch beliebt, also kennen ganz viele, weil dieser Satz, diese Mischung, mit der wir es oft oder fast immer bei uns zu tun haben, die bringt da gut auf den Punkt. Ist auch eins der ehrlichsten Gebete, das jemals gebetet wurde. Ja? Und wahres Gebet beginnt immer, dass wir damit, dass wir ehrlich vor Gott werden. Das dürfen wir. Weil Jesus mit uns genau dort beginnt, wo wir stehen. Er wartet nicht, komm erst mal hier hoch oder dorthin, sondern er begegnet uns genau dort an der Stelle, wo wir stehen. Egal was es ist. Wir können sonst wie weit weg sein, aber ehrlich sollten wir sein. Weder ihm noch, ihm können wir es nicht, aber niemand was vormachen. Er begegnet uns genau dort, wo wir sind, auch wenn wir voll Unglauben sind. Das können wir ihm sagen. Also, dass wir die Wahrheit über uns selber auch sagen. Und dann ist das
Ich glaube, hilft meinem Unglauben schon wie so eine Medaille mit zwei Seiten. Ich glaube, ist eine bewusste Entscheidung, dass ich trotz meiner schwankenden Gefühle, obwohl ich nicht richtig weiß, was hier ist und wird, ich trotzdem an Jesus festhalte. Soweit war er ja. Also da ist ein Glaube. Ich will aus meinen Zweifeln und meinem Schwanken heraustreten. Ich will nicht in diesem Zustand bleiben. Ich will glauben. Ich habe entschieden, Jesus, dass ich dich erfahren will und mich an dich wende und dir vertrauen will. Und es hilft meinem Unglauben, ist diese Erkenntnis, ich bin als Mensch noch zu schwach. Ich krieg den Glauben, den ich brauche, aus eigener Kraft nicht hin. Ich kann und werde nur in der Kraft Gottes genügend Glauben haben. Und ich kann den niemals selber produzieren. Nur in der Kraft Gottes. Und so ist genau dieser Schrei, hilf meinem Unglauben, ein Akt des Glaubens. Weil er zugibt, ich krieg's nicht hin, mit allen frommen Techniken nicht, aber Gott kann mir helfen, dass ich glauben kann. Das ist schon Glaube. Das ist schon Glaube. Und Gott um einen größeren Glauben bitten, ist er schon, dass ich ihm vertraue, dass er das kann und dass er das wird und dass ich nicht mir selber glaube. Und genau das ist das grundlegende Wesen des Glaubens, dass ich alles von Gott erwarte und nicht von mir. Es gibt Leute, die glauben an ihren Glauben und fühlen sich ständig den Puls, ob sie jetzt genug Glauben haben. Und dann pushen sie noch ein bisschen auf, dass er wieder ein bisschen noch aufgeblasen hat, wie so ein Luftballon, bis es knallt und es fällt alles in sich zusammen und war nichts. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Glaube heißt, ich erwarte alles von Gott und nicht von meiner eigenen Frömmigkeit und meinem eigenen Glaubensvermögen. Hilf meinem Unglauben. Und so ist dieser leidenschaftliche, dieser ängstliche Schrei des Vaters das Beste, was er aus seinem Glauben machen konnte. Es war ein Ansatzpunkt da und jetzt muss Gott hier wachreichen, weil er kann es nicht. Und er wusste, sein Sohn würde geheilt, wenn sein Unglaube geheilt würde. Sag das nochmal, der Vater wusste, sein Sohn würde geheilt, wenn sein Unglaube geheilt würde. Sowas kann es auch heute geben. Glaube, der vom Unglauben geheilt ist, wird frei von Unsicherheit und Zweifel. Da muss man nicht sonst was von Gott verstehen oder große Theologie betreiben, überhaupt nicht. Je kindlicher und je einfacher, desto besser. Ja? Professoren haben es am schwersten zu glauben. Lieschen Müller kann es noch am ehesten. Dass ich schlicht mein Vertrauen auf Gott richte. Und Jesus sagt, wer glaubt, was er erbittet, der empfängt, was er bittet. Weil sich der Glaube gerade nicht mehr mit sich selber beschäftigt, sondern ganz auf Gott ausgerichtet ist, ganz auf Jesus. Und der hält sein Wort. Der wird mich nicht enttäuschen. Der kann nicht lügen. Was er sagt, kommt. Punkt. Dann kann man, wenn man es will, mal Hebräer 11, diese Liste durchgehen, dieser Glaubensväter, wie das bei denen konkret ausgesehen hat. Wie die sich auf diese Zusagen Gottes verlassen und gestützt haben und ihren Weg gegangen sind. Vielleicht kann man es so zusammenfassen, Glaube ist ein Geschenk. Er wird durch die Kraft von Jesus empfangen und auch erhalten. Und das ist dieselbe Kraft, die auch dieses Böse aus dem Jungen austreiben konnte. Das heißt, Glaube ist auch nicht ein einmal für immer errungener, sicherer Besitz. Einmal gläubig und immer ohne Schwankungen. Das läuft nicht. So wie der Vater sich nicht auf die eigene Fähigkeit zu glauben verlassen konnte, sondern Jesus um Hilfe gebeten hat, so müssen auch wir uns auf Jesus verlassen, dass er uns zum Glauben hilft. Also wir brauchen Gott genauso zur Hilfe zum Glauben wie zur Hilfe zur Heilung oder Befreiung. Ja, das ist dasselbe. Und da ist Glaube und Gebet immer eine gute Kombination. Also Glaube ist nicht nur Trost, sondern Glaube ist tatsächlich, dass es die Realität verändert dann. Ja? Allerdings warne ich davor, das jetzt da so ein Prinzip draus zu machen. Glaube ist personal an Jesus gerichtet. Ja, es gibt heute manche sehr allgemein, es gibt so eine grenzenlose göttliche Kraft und die kann man durch Glauben irgendwie freisetzen oder anzapfen oder was weiß ich was und dann werden so fromme spirituelle Techniken draus, da wäre ich sehr zurückhaltend. Sondern es ist an die Person Gottes gerichtet, von der Person Jesus abhängig und von seinem Wort, das mich im Herzen erreicht. Und da wächst Glaube. Es geht also um ein ganz persönliches Abhängigkeitsverhältnis zu Gott. Zu dem Gott der Bibel, der den Glauben schenkt, den er dann auch wieder erwartet. Und dann kann ich für das, was er mir ins Herz gelegt hat, unerschütterlich glauben. Achtet mal drauf, wo ihr für bestimmte Dinge plötzlich Glauben habt. Und dort bleibt mal dran, im Gebet oder in dem, was ihr empfangen habt, bis es Wirklichkeit ist, bis ihr es seht. Aber es muss von Gott praktisch ins Herz gelegt werden. Und da kann ich nur sagen, ich nehme sein Wort auf, ich gehe zur Verkündigung und setze mich dem aus, wo die Chance ist, dass das Glaube wächst, dass er aufgebaut wird. Und dieser Glaube setzt dann Gott keine Grenzen mehr. Weil Gott unbegrenzt ist. Und so tritt Gott in Aktion. Und so ist das Aufregende, für mich aufregend, dass Jesus dem Glaubenden das zuspricht, was eigentlich Gottes Angelegenheiten ist. Dein Glaube hat dich geheilt. Eigentlich hat Gott ihn geheilt und er sagt das dem Glaubenden. Es gab mal einen Landesposaunenpfarrer in Sachsen, den kein Mensch kennt, ich auch nicht, Gottfried Klenner. Und der hat ein Gedicht geschrieben. Das geht so, und damit möchte ich eigentlich schließen. Der Unglaub hat noch nicht gedroschen, da ist der Glaube schon sein Brot. Der Unglaub zählt seine Groschen, der Glaube kennet keine Not. Sieht Unglaub nichts als düstere Nächte, sieht Glaube schon den Sonnenstrahl. Sieht Unglaub nur des Schicksals Mächte, erblickt der Glaube Gottes Wahl. Wenn jenem alle Hoffnung flieht, erhebe dieser kühn sein Haupt. Der Unglaub glaubet, was er sieht. Der Glaube sieht, was er glaubt. Der Unglaub will den Höchsten meistern. Der Glaub erträgt gern Menschenspott. Der Unglaub haust mit trüben Geistern. Doch sieh, der Glaube ruht in Gott. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht soweit mal. Dann machen wir uns vielleicht so, dass wir einen Augenblick nochmal still sind vor Gott. Und dass dann Zeit ist zu beten, auch laut, wer möchte. Und ich schließe das dann ab. Aber ruhig erstmal still vor Gott, dass sich es nochmal setzt oder mal überlegt, was war für mich heute wichtig. Herr, du forderst heraus, dass wir aus dem eigenen zu dir kommen, aus den eigenen Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten uns zu dir hin ausstrecken, dem nichts unmöglich ist, dem alles möglich ist. Danke, dass diese grenzenlose Erweiterung möglich ist durch den Glauben, dass du uns nicht mit uns allein lässt, dass du dich einmischst in unser Leben. Und danke, dass du diesen Glauben schenkst als den Kanal, auf dem du zu uns kommst und wirkst an uns, in uns und durch uns. Und so hilf uns bitte durch deinen Geist, dass wir dein Wort nicht nur lesen, um frommes Wissen anzuhäufen, sondern dass wir schauen, worauf wir unser Vertrauen setzen können, worauf wir uns verlassen können. Dass so unser Glaube aufgebaut wird weiter, dass er wächst. Und dass du uns konkret zeigst, wofür wir glauben dürfen und sollen. Damit deine Herrschaft sich ausbreitet in unserem Leben und auch durch unser Leben, in unserem Ort, in unserer Gemeinde. Du willst durch den Glauben auch heute handeln. Danke, dass das alle Chancen der Welt hat. Und dass den Glauben dann am Ende nichts aufhalten kann, so wie dich nichts aufhalten kann. Aber danke, dass wir dort beginnen dürfen, wo wir stehen, dass du uns dort abholst. Und danke, dass Glaube immer noch wachsen kann. So bitten wir um deinen Segen, so dass wir anderen ein Segen sind. Amen.